Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Karrieren. Reinhard Bütikofer, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments in den 1970er Jahren in der Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Hans-Gerd Joscha Schmierer, 1999 bis 2007, Mitarbeiter im Planungsstab des Auswärtigen Amtes unter Bundesaußenminister Joschka Fischer, der wiederum ehemaliger Sponti. Ulla Schmidt, SPD, ehemalige Gesundheitsministerin. Hans-Jörg Hager, Vorstandsvorsitzender der Schenker Deutschland AG. Eberhard Kempf, Strafverteidiger von Josef Ackermann und Manfred Kanter. Wird fortgesetzt. Ich studierte schon und lernte R kennen. 2, 3 Jahre älter, groß und blond. Ich mochte sie. Sie war beim KBW. Gemeinsam zogen wir durch die Hörsäle und R gab mit klarer Stimme die Richtung der Revolution vor. Die Chemie- und Physikstudenten, meist junge Männer, gähnten, lachten und amüsierten sich. Im Audimax, proppenvoll, stand sie auf. Ich bewunderte ihren Mut und erklärte Oskar Negt und den anderen, was Marx gemeint hatte. Negt, Adorno-Schüler, nahm sie auseinander, nach allen Regeln der Rhetorik. Bei ein paar Sitzungen war ich ebenfalls dabei. Ein Jüngling mit schwerer Schuppenflechte, mit einem anderen aus dem südlichen Niedersachsen konnte man immerhin über Fußball reden. Recht humorlos alles, manchmal bar jeder Vernunft, dem Klassenkampf verschrieben und verpflichtet. Waren die Spontis erotischer? Sie waren Rüder, verantwortlich für die Tat. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Meine Nexum Aeternum, die ewige Verbundenheit, war bald beendet. R und ich verloren uns.
In fester Feindschaft vereint. 50 Jahre kommunistischer Bund Westdeutschland von Knut Benzner.
Was heute neudeutsch Selbstregulierung genannt wird, damals hätte man vielleicht gesagt Selbstdisziplin, hohe Bereitschaft, sich einzusetzen bis zur Selbstausbeutung, hohe intrinsische Motivation, debattieren und argumentieren. Ich habe den Eindruck, dass da doch viele was gelernt und entwickelt haben, was ihnen dann später im Leben trotzdem genutzt hat.
Der 12. Juni 1973 war ein Dienstag, das nebenbei.
Genau, ich war schon relativ früh Geschäftsführer und hat dann ab Ende der 80er Jahre nach dem Börsengang Firmen im Ausland gekauft. Die Firma hat dann eine italienische Firma gekauft und dann hat man mir eben angeboten, dorthin zu gehen. Und das habe ich auch gemacht und war seit 1991 immer als Geschäftsführer tätig.
An jenem 12. Juni 1973 wurde Helmut Kohl in Bonn als Nachfolger von Rainer Barzel zum Bundesvorsitzenden der CDU gewählt.
Ja, Wilfried Mayer. In diesem Zusammenhang muss ich ja wohl sagen, ich war Mitglied des KBW, auch Mitglied in der KBW-Leitung von 73 bis 76, 77 oder 78, ich weiß nicht mehr genau, ausgetreten beziehungsweise halb rausgetreten, halb rausgeschmissen und habe dann nachher eine Zeit lang in der Fabrik gearbeitet und bin nach Hamburg aus beruflichen Gründen gekommen, weil ich hier wieder einen Job an einer Privatschule bekommen hatte, die nicht durch Berufsverbote bedroht war.
James Last führt mit seiner EP Sing mit eine Last-typische und schon mit Applaus abgemischte Ansammlung von Altbackenem die bundesdeutsche Hitparade an.
Ja, Politik, 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 Revolution und was so dazugehört. KBW, das kennt jetzt nicht unbedingt jeder seinerzeit, aber eine von diesen großen maoistischen Splittergruppen oder Parteien, die entstanden sind halt nach der 68er-Bewegung oder als Ergebnis der 68er-Bewegung, für mich schon so ein Versuch der Fortsetzung.
Und in Bremen wurde am 12. Juni 1973 der KBW, der Kommunistische Bund Westdeutschland, gegründet. Eine der diversen K-Gruppen, eine der Keimzellen der verhinderten Revolution, eine der Kaderorganisationen und Kaderschmieden des Maoismus. Er war der große Führer, die Volksrepublik China, der große Freund. Georg Dufner, Vorsitzender des Vorstandes der Röchling SE und Co. KG. Gerd Köhnen, Historiker und Publizist und Autor des lesenswerten Buches »Das rote Jahrzehnt – Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967 bis 1977«. Sven Regener, Autor und Mitglied der Band »Element of Crime«. Heidi Scheelhove, Hochschullehrerin, Mitglied im ZDF-Fernsehbeirat und.
Ich bin bis 69 oder 70 in der SPD, habe in Kiel studiert, war in dem dortigen, so hieß Tönnies-Kreis, das war der dortige SHB.
Sozialistischer Hochschulbund, ein der SPD nahestehender bundesweiter Studentenverband, 1960 gegründet, 1971 von der SPD, durch diese wegen großer politischer Differenzen getrennt, 1992 aufgelöst.
Und von dort bin ich nach der Promotion 68 auf einen Jugendhof gekommen in Steinkim in der Nähe von Delmenhorst. Und auf dem Jugendhof fanden Lehrgänge zur politischen Bildung statt. Und da kamen nicht nur Gymnasialklassen hin, sondern eben auch Lehrlingsgruppen. Und die 68er und nach 68er Zeit war eine Zeit, in der alle Linken irgendwie versuchten, Beziehungen in die Arbeiterklasse hinzubekommen. Und die ergaben sich da quasi. Und ich bin dann 70 nach Bremen gegangen als Planer an die neu entstehende Universität und gleichzeitig mit dem Interesse, in Bremen aus diesen Lehrlingsgruppen eine politische Formation mitzuschaffen.
Wilfried Mayer, 81, Gründungsmitglied der Grünen, war von 1997 bis 2001 Senator für Stadtentwicklung, Bundes- und Europaangelegenheiten der Freien und Hansestadt Hamburg. Seit 2008 ist er Mitglied im Stiftungsrat Historische Museen Hamburg und im Aufsichtsrat der Staatsoper Hamburg sowie seit 5 Jahren erster Vorsitzender der Patriotischen Gesellschaft von 1765. Der Kommunistische Bund Westdeutschland, Wilfried Mayer.
Wir haben ihn mitgegründet. Der KBW war ja eine Gründung aus verschiedenen lokalen Gruppierungen. Die beiden Hauptgruppierungen, die an der Gründung beteiligt waren, war eine Gruppierung aus Heidelberg, die KGNRF, Kommunistische Gruppe Neues Rotes Forum, und wir in Bremen.
Nach der Gründung hatten sich andere Anhänger und Gruppierungen angeschlossen, sodass der KBW die zahlenmäßig größte Gruppe der maoistischen oder marxistisch-leninistischen Kleinparteien war. In seiner Blütezeit 2600 bis knapp 3000 Mitglieder. Die anderen? Nach dem Zerfallsprozess des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, und dem damit einhergehenden, nennen wir es schleichenden Niedergang der Studentenbewegung der 1960er Jahre und dem Entstehen der Neuen Linken, waren da die KPDML, die KPDAO, das AO stand für Aufbauorganisation, von den Mitbewerbern bzw. erbitterten Gegnern, Klassengegnern, ironisch oder zynisch A0 genannt, der KB, der KABD und der AB, Arbeiterbund in Bayern. Gemeinsam waren fast allen 2 Hauptfeinde: die innere Situation der Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Revisionismus, ihren reaktionären Elementen und deren Hang zum Faschismus sowie der Kapitalismus überhaupt. Und der Sozialimperialismus der UdSSR. Ausnahmen bestätigten die Regel. Das Schlagwort, die Parole, der Gemeinplatz, war das Wort Revolution.
Ich hatte auch einen Gerechtigkeitssinn. Also ich habe eigentlich gedacht, die Welt müsste irgendwie gerechter werden. Ja, ich war irgendwie auf der Suche seit 13, 14. Ich war auf der Suche nach irgendeiner Organisation, Partei, wo ich mehr für Gerechtigkeit eintreten könnte und das umsetzen könnte. Ja, ich habe dann irgendwann in dem Zeitpunkt auch mal versucht, mich mit dem Kapital zu befassen. Das ist allerdings in dem frühen Stadion irgendwie gescheitert, weil ich war in so einer Arbeitsgruppe drin, weil ich es eigentlich auch nicht wirklich verstanden habe, was der Marx da zusammenschreibt.
Michael Dressen, 66, aus Hannover. Michael und ich kennen uns seit mehr als 40 Jahren. Wir haben zusammen an der IGS Roderbruch Abitur gemacht. Michael war CEO einer großen IT-Firma, mehr als 30 Landesniederlassungen.
Also nochmal, in dem Programm des KBWs standen aus damaliger Sicht und selbst wenn ich heute das lesen würde, viele Dinge drin, die man unterstützen kann, wenn man Demokrat ist. Ja, also es ging um, dass man Volksabstimmungen einführen sollte, was teilweise aufgegriffen wurde und heute ja teilweise auch praktiziert wird. Ja, dass mehr demokratische Elemente kommen, dass die Wirtschaft anders organisiert wird und so, das ist etwas, was ich heute sicherlich nicht mehr vertreten würde. Aber man hat nur gesagt, wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass das richtig ist und auch in ihrem Interesse ist. Und dass es nur eine relativ kleine Minderheit gibt, die sozusagen die jetzigen Verhältnisse aufrechterhalten will. Ja? Man hat jetzt nicht auf die Menschen herabgeschaut oder so. Man war eher der Meinung, man muss die Menschen gewinnen.
Die proletarische Weltrevolution, so eine erste Präambel, ist aus einer wissenschaftlichen Voraussage zur Realität geworden. Und weiter? Das größte Hindernis beim Zusammenschluss des Proletariats im Kampf für seine Befreiung ist die Spaltung der Arbeiterklasse durch Reformismus und Revisionismus. Das Programm? Beschränkung des Arbeitstages auf 7 Stunden an 5 Wochentagen, völliges Verbot der Überstundenarbeit. 8 Wochen bezahlter Urlaub im Jahr. Übergabe des Volksbildungswesens in die Hände demokratischer Organe. Abschaffung aller indirekten Steuern und Bestreitung der öffentlichen Ausgaben. Restloser Abzug aller fremden Truppen aus Westdeutschland und Aufhebung aller Überreste des Besatzungsstatus. Ersetzung der Polizei und des stehenden Heeres durch die allgemeine Volksbewaffnung. Wahl der Offiziere. Die Bundeswehr sollte durch eine Volksmiliz ersetzt werden. Und ausgerechnet die Bundeswehr war es, die eine starke Attraktivität auf den KBW ausübte. Nachdem alle Linken den Kriegsdienst an der Waffe verweigerten, strebten die entsprechenden Jahrgänge des KBW der Bundeswehr zu. Michael Dressen.
Ja, genau. Ich war bei der Bundeswehr zu sagen, wir verweigern nicht, sondern wir gehen zur Bundeswehr, weil das militärische Handwerk müssen Revolutionäre beherrschen.
Zumal sie versuchen wollten, die Bundeswehr von innen zu zersetzen.
Ja gut, das war eine Theorie. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Genossen damals zur Bundeswehr gegangen sind. Das mögen ein paar hundert gewesen sein, aber die Bundeswehr hatte damals 350.000 oder mehr Soldaten. Das war sicherlich so ein Ansatz, wenn man dann mal Erfolg hat. Ja.
Sein Wunsch waren die Fallschirmjäger.
Und bei der Musterung hat man dann aber meines Erachtens relativ weise entschieden, dass ich wohl besser zur Luftwaffe komme, bis ich dann irgendwann mal aufgefallen bin und dann bin ich in die Logistik versetzt worden.
Und die Partei meinte ja, auf jeden Fall. Und der Witz war, dann wollte mich die Bundeswehr nicht. Dann habe ich also über den entsprechenden Anwalt noch versucht, mein Recht auf Wehrdienst durchzusetzen. Und daraufhin habe ich also Befreiung vom Grundwehrdienst auf Lebenszeit bekommen, was ich heute natürlich köstlich fand.
Wilfried Wille Räuper, 65, macht Druckproduktionen bei einer mittelständischen Firma, meist auf Englisch, und wohnt schon lange in Köln. Wille, auch er ein Mitschüler, kam stets zu spät zur Schule, weil er morgens um 6, wenn die Frühschicht begann, vor den Fabriktoren von Westinghouse, VW, der Conti und weiterer Fabriken stand und die
KVZ
die kommunistische Volkszeitung verkauft hat. Die KVZ war das wöchentlich erscheinende Zentralorgan des KBW. 16 fünfspaltige Seiten in einem einzigen Zeitungsbruch und erschienen im kleinen Zeitungsformat, einfarbig im modernen Zeitungsdruck.
Ja, in der Tat. Das waren nicht so viele Zeitungen, wie man verkauft hat. Aber
obwohl die bundesweite Auflage der KVZ in Spitzenzeiten bei 50.000 Exemplaren lag. Wille machte kein Abitur, sondern eine Lehre als Maschinenschlosser bei Max Müller, einem Maschinen-, Munitions- und Eisenwerk im Brinkerhafen. Die politische Agitation im Betrieb war Teil der Aufgabe. Und dann war er 2 Jahre in Simbabwe.
Simbabwe, ich habe halt 2 Jahre in Simbabwe gearbeitet. Für die Regierung sozusagen. Ich habe da an der Berufsschule gearbeitet. Das war 1980 bis 82.
Simbabwe, respektive die ZANU, die Simbabwe African National Union, Patriotic Front, deutsch etwa Afrikanische Nationalunion von Simbabwe, Patriotische Front, wurde vom KBW unterstützt. Als er aus Simbabwe zurückkam, hatte sich die Partei gespalten und fast aufgelöst, dazu später. Dass Robert Mugabe, Vorsitzender der ZANU und spätere Diktator, ab 1982 mehr als 10.000 Ndebele, Zivilisten, durch seine 5. Brigade töten ließ, dass der ugandische Diktator Idi Amin im Zentralorgan lange als fortschrittlicher Staatschef bezeichnet wurde, dass man mit Pol Pot, Bruder Nummer 1, dem politischen und militärischen Führer der kambodschanischen Roten Khmer, sympathisierte und Kambodscha besuchte, dass in der Zeit Maos, es gibt keine gesicherten Zahlen, 10 bis 20 Millionen Menschen ihr Leben verloren.
Das war einfach nicht wahr. Das war nicht wahr. Das war Propaganda. Aber es hat dann eben auch zu Zeiten des Pol Pot-Regimes Spendensammlungen gegeben. Und obwohl man das hätte eigentlich wissen müssen, dass die Intellektuellen also in großem Maßstab hingerichtet wurden, das war bekannt. Ich habe mich auch blind gemacht. Das war eben alles nur Propaganda von den USA und den Gegnern der Volksherrschaft. Das fand ich und finde ich auch nach wie vor beschämend, ja.
Christa Sager, demnächst 70, ist in Bremen, dem Gründungsort des KBW, geboren.
Ja, und das hat natürlich auch eine große Rolle gespielt.
Mit 14 das erste Mal auf einer Demonstration, aktiv in der Schülerbewegung. Christa Sager.
Der Zweite Weltkrieg, die deutsche Kriegsschuld, die Besetzung anderer Länder, der Holocaust, die Vernichtung eines großen Teils der europäischen Juden, die Verfolgung von Kommunisten, Sozialdemokraten, Roma und Sinti, die Ermordung von Menschen mit Behinderung, das ist ja eine unglaubliche Last gewesen. Und ich glaube, ganz entscheidend war, dass die ältere Generation uns eigentlich weder eine vernünftige Erklärung anbieten konnten, noch eine Perspektive, wo es eigentlich hingehen sollte. Also wenn ich an meinen Vater denke, der konnte manchmal auch Dinge von sich geben, wo ich bei aller Liebe zu ihm auch nur noch entsetzt war. Und dann fängt natürlich eine Suchbewegung an.
Dass Willy Brandt ein Vaterlandsverräter gewesen sei, war nicht nur die Meinung ihres Vaters, Malermeister bei der Marine und in Gefangenschaft gewesen, mit Malaria nach Hause gekommen, sondern großer Teile der CDU/CSU. Dass die SPD überhaupt aus vaterlandslosen Gesellen bestanden habe, ebenfalls. Dass die CDU/CSU ihrerseits auch Auffangbecken ehemaliger Nationalsozialisten war, wurde noch wenig, eigentlich gar nicht thematisiert. Christa Sager war und ist Mitglied der Hamburger Grünen Alternativen Liste bzw. Deren Nachfolgerin Bündnis 90 Die Grünen Hamburg war zusammen mit Jürgen Trittin, ehemals KB, Kommunistischer Bund, Sprecherin des Bundesvorstandes von Bündnis 90 Die Grünen, Senatorin für Wissenschaft und Forschung, Mitglied des Deutschen Bundestages, im Senat der Max-Planck-Gesellschaft. Sie gehört der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung an und dem FC St. Pauli. Ihr Vater kam aus Stralsund.
Und wir hatten eine ganze Menge Familie in der DDR. Und ich war mit 14 das erste Mal auf dem Familienbesuch da drüben. Und dadurch hatte ich wenig Illusion darüber, was das für eine Art von Sozialismus war. Und so ein Land wie China, das war ja in gewisser Weise exotisch und weit genug weg, um für romantische Projektion geeignet zu sein.
Sie ging schon in Hamburg zur sozialistischen Studentengruppe des KBW. Sie erlebte diese Mitgliedschaft in der, wie sie sagt, Vorfrontorganisation als großen Aufbruch. Als ihr angeboten wurde, neben den Betriebsgenossen, somit jenen, die im proletarischen Leben standen, ebenfalls volles Mitglied des KBW zu werden, Christa Sager fühlte sich geadelt und geehrt.
Hier in Hamburg habe ich in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Teilweise also in unterschiedlichen, aber auch teilweise dann sehr lange und auch in sehr großen Wohngemeinschaften. Und dadurch kam natürlich ein weiteres Element dazu, was mir dann den Ausstieg auch schwer gemacht hat. Ich bin relativ früh ausgestiegen, 76, als die AKW-Bewegung dann so richtig an Bedeutung gewann und auch sehr groß wurde. Und da habe ich gemerkt, dass wir irgendwie in der Blase leben. Die waren alle entweder in der SSG oder im Soldaten- und Reservistenkomitee oder in der sogenannten GUF. Das waren dann schon die Akademiker, die ihr Studium abgeschlossen hatten. Und dadurch waren natürlich auch sehr starke persönliche Beziehungen.
Die GUF, die Gesellschaft zur Unterstützung der Volkskämpfe. Christa Sager war in der GERM-Zelle, der Zelle der Germanistikstudentinnen und Studenten, eine große Zelle, die sich zu Schulungen und so weiter traf. Christa Sager war 4 Jahre lang Lehrerin in der Erwachsenenbildung. Nachts druckte sie Flugblätter, manchmal kam sie kaum zum Schlafen und manchmal auch nicht zum Nachdenken. Hamsterrad. Zudem mussten sie insbesondere in Hamburg gegen den KB, den Kommunistischen Bund, bestehen.
Mein allererster Ehemann, mit dem ich nicht allzu lange verheiratet war, der hat bei Höchst gearbeitet.
Ein Farbwerk, Anfang der 1980er, das nach Umsatz größte Pharmaunternehmen der Welt.
Und der ist da von einem Mitglied rekrutiert worden und dann mit in unsere Wohngemeinschaft geschleppt worden und fand dann natürlich auch die vielen jungen Frauen dort schick und ist da hängen geblieben. An mir dann.
Als in der Organisation selbst begonnen wurde, Genossen an den Pranger zu stellen, zu demütigen, die Mitglieder Selbstkritik üben sollten und bestraft wurden, stellte sie fest, das ist nicht mehr meine Methode.
Das ist wahrscheinlich auch ganz interessant. Man fragt sich ja auch, warum setzt man sich dieser Härte aus, die in so einer Organisation auch herrscht. Ich kam ja aus Bremen. Und in Bremen war das ja so, dass die SPD die ewige Regierungspartei war. Und die war ja auch beinhart. Und die war nicht nur beinhart, sondern die war auch ziemlich korrupt. Und diese Mischung aus beinhart und korrupt, das hat mich auch angewidert. Als diese Schülerdemonstrationen waren, da war ja ein Sozialdemokrat von Bock und Pollach Polizeipräsident. Und der hat diese berühmten Worte geprägt, draufhauen, nachsetzen gegenüber diesen 14-, 15-, 16-jährigen Schüler. Und mit der Tochter von Bock und Pollach habe ich dann später in einer KBW-Wohngemeinschaft gewohnt. Ja, das Leben ist schon putzig.
Sie betrachtet ihr Leben mit dem KBW als Irrläufer, obwohl, wie sie einschränkt, gelernt habe. Etwa, wie man eine Argumentation aufbaut, selbst wenn sie sich widerspricht.
Es war zunächst ein ganz erfreuliches Klima. Also wir verstanden uns relativ gut zu Anfang. Aber das Klima war dann schon schnell sehr belastet, weil natürlich schnell erkennbar war, dass zwischen dem revolutionären Anspruch, den wir an uns stellten und den wir uns auch gegenseitig abverlangten, und dem, was real sich abspielte, immer eine Kluft blieb. Und alle hinter sozusagen den Erwartungen auch zurückblieben.
Wilfried Mayer, Gründungsmitglied der Grünen, ehemaliger Senator für Stadtentwicklung, galt später als Rechtsabweichler.
Und das ursprünglich eher freundschaftlich offene Verhältnis wurde bald schon, ja, man konnte schon fast sagen, in mancher Hinsicht stalinistisch geprägt. Nicht, dass man sagen muss, die Personen waren einfach von sich aus bösartig, aber die Konstellation, in die sie sich gegenseitig gebracht hatten, trieb uns in sozusagen auch in eine verrückte Konflikthaftigkeit.
Rechtsabweichler? Die SPD etwa als kleineres Übel zu betrachten, keine eigenen Positionen in gewerkschaftlichen Konflikten zu haben und so weiter. Mayer war Chefredakteur der KVZ, des Parteiorgans.
Das nur relativ kurz. Ich war Herausgeber und die interne Verteilung war dann so, dass ich als Herausgeber aber lange Zeit in sogenannten, nannte sich das, ständigen Ausschuss des ZKs war und dafür eine Region zuständig.
Auslandsbüros in Brüssel, Rom, London und Wien, Mitarbeiter in Sydney, Peking und Aarhus. Natürlich hatte Mayer Marx und Engels gelesen, Mao dann erst später.
Weniger zu Anfang. Also ich kam aus einem Philosophiestudium und hatte sehr intensiv Marx gelesen, war über die Frühschriften aus der Hegel-Heine-Nachfolge richtig gebackt worden und habe dann erst später dann auch das Kapital und die komplette politische Ökonomie, Kritik der politischen Ökonomie gelesen, studiert. Das haben wir dann auch als Gruppe recht intensiv betrieben. Ich weiß nicht, wie viele Schulungen ich gemacht habe mit den Mitgliedern, die ich dann in die ersten, zweiten, dritten Band des Kapitals eingeführt habe.
Bis 1977 war ihm klar, dass China nicht das demokratische Musterland ist. Im Falle Pol Pots erst mit dem Sieg der Roten Khmer im kambodschanischen Bürgerkrieg, somit ebenfalls Mitte, Ende der 70er. Der KBW war im Kreise der weiteren K-Gruppen immer noch maoistisch, wobei die Position der DKP relativ simpel war. Realsozialistisch, Kuba, die DDR, die Sowjetunion, Wilfried Mayer.
Es machte sich immer an irgendwelchen kleineren oder an ideologischen Differenzen fest. Ein großer Unterschied gegenüber der KPDAO war beispielsweise, dass wir immer sagten, man kann sich nicht einfach zur Partei der Arbeiterklasse ernennen, indem man sagt, wir wollen das sein. Man muss sich da eine reale Verbindung erstmal herstellen. Und darum haben wir das einfach Kommunistischen Bund genannt und gesagt, natürlich haben wir das Ziel, dass sich daraus so etwas wie eine von zumindest größeren Teilen der Arbeiterklasse getragene Partei entwickelt. Das war aber ein großer Streit, weil die KPDAO immer sagt, wir sind es schon. Und weil sie auch in anderen Fragen, zum Beispiel stalinistische Positionen wiederholte, der KB Nord, schien uns immer so relativ prinzipienlos. Andererseits war er offen für feministische Bestrebungen und früher als alle anderen dieser K-Gruppen offen für Beteiligung an der Anti-AKW-Politik. Die anderen haben erst mit Abstand davor gestanden.
Was wäre passiert, wenn?
Ja, das ist mir dann auch irgendwann klar geworden im Zusammenhang der Ablösung aus dem KBW. Ich habe jahrelang immer so eine Art Kritik gehabt, das war meine rechte Abweichung. So mit diesen Formen der Radikalität kommen wir überhaupt nicht weiter, kommen wir an die Arbeiterklasse nicht ran. Also das ist völlig verrückt, was wir da machen, mit einer Zeitung, die niemand liest, vor die Betriebstore zu gehen etc. Und dann aber im Zuge der Abwendung ist mir dann immer klarer geworden, und als auch die Verhärtung innerhalb des Vereins immer deutlicher wurde, um Gottes Willen, dass wir nicht gewonnen haben. Das wäre eine schreckliche stalinistische Diktatur geworden.
Mayer weiter, der nächste Schritt.
Viele waren ausgetreten, ich auch. Man traf sich auch unter den Ausgetretenen und dann kam die Idee auf, wir müssten doch eigentlich den Versuch machen, das mal aufzuarbeiten, was wir da gemacht haben, was uns da passiert ist und worin die großen Fehler lagen. Das haben wir dann auch angefangen. Es gab damals alle möglichen sozialistischen Konferenzen, in denen das erörtert wurde, wo ausgetreten aus allen vorherigen Organisationen sich trafen. Und dann erst bewegte sich dann der Prozess allmählich auf die Gründung der Grünen Partei zu. An der war ich dann beteiligt.
1981 kam Meyer nach Hamburg. Die GAL, erinnert er sich, war dominiert vom KB, dem Kommunistischen Bund. Meyer trat aus, trat wieder ein, als, wie er sagt, die Gefahr der Unterwanderung der Hamburger Grünen durch den KB beendet war und die Realos sich mit dem linken Flügel ausgesöhnt hatten und gemeinsam handeln konnten. 1985 löste sich der Kommunistische Bund Westdeutschland auf. Er war über die Jahre ziemlich reich geworden. Das ursprünglich für etwa 3 Millionen D-Mark erworbene Gebäude seines Frankfurter Hauptquartiers ging einige Jahre später gegen ein für angeblich ca. 30 Millionen D-Mark neu errichtetes Ökohaus im Tausch an die Commerzbank. Wagenpark und anderes nicht mitgerechnet. Michael Dressen, der Schulfreund, war dann auch bei den Grünen und hatte Bedenken, sich während seiner KBW-Zeit unter den maoistischen Männerkommandanten als Schwuler zu outen. Das kam dann später. 1973. Am 1. Januar wird der Grundwehrdienst per Gesetz von 18 auf 15 Monate verkürzt. Willy Brandt ist noch Bundeskanzler, Richard Nixon noch Präsident, Portugal und Spanien noch, Griechenland wieder diktatorisch. Ich war zum letzten Mal mit meinen Eltern in Urlaub in Österreich an einem See und verliebte mich schwer in eine Servicekraft, die ich nie wieder sah. Dem voraus war ein einmonatiger Interrail-Trip durch halb Europa gegangen, bis nach Griechenland. Walter Ulbricht stirbt, Heidi Klum wird geboren, erste Ölkrise. Auch auf die hatte der KBW reagiert. Mit Demonstrationen in mehreren Städten gegen die Notstandsmaßnahmen der Bourgeoisie und ihres Staates. Damit gemeint war das zeitweilige sogenannte Sonntagsfahrverbot. Von den diversen Bürgerinitiativen ging es zu den Grünen. Eine Partei, die zwar nicht alles, aber vieles bündelte. Frauenbewegung, Gleichberechtigung, Umwelt, Soziales, Menschenrechte. Eine Partei somit, die die Machtverhältnisse verschieben konnte. Sie hat sie verschoben.
In fester Feindschaft vereint. 50 Jahre Kommunistischer Bund Westdeutschland. Von Knut Benzner. Es sprach der Autor, Ton Hermann Leppich, Regie Stefanie Lasey, Redaktion Martin Hartwig.
Karrieren, ein letztes Beispiel. Vergangenen Samstag traf ich beim Zigarettenholen Günter Jakob, inzwischen 70, immer noch in stilsicherem Schwarz. Der gelernte Bauarbeiter aus Völklingen, Saarland, hatte den zweiten Bildungsweg hinter sich, war Volkswirt, Autor bei Konkret und Speck sowie mehrerer Bücher, etwa Agitpop, Schwarze Musik und Weiße Hörer, Texte zu Rassismus und Nationalismus, Hip-Hop und Ragamuffin. Diskjockey war er auch. Jakob gründete nach der Mitgliedschaft im maoistischen KABD, dem Kommunistischen Arbeiterbund Deutschlands, der die revisionistische Entartung der KPD sowie der DKP kritisiert hatte, den Kommunistischen Arbeiterbund Revolutionärer Weg. Wiederum eine Abspaltung des eben erwähnten KABD. Zum KBW kam Jakob erst 1979 und blieb bis zu dessen Ende. Wir setzten uns zu einem Kaffee bzw. Wasser hin und plauderten. Jakob bedauerte noch immer Wilfried Meyers frühes, freiwilliges oder unfreiwilliges Ausscheiden. Er erzählte von seinem Aufeinandertreffen mit Angela Davis in Frankfurt und seiner existenten Passion für Soul, Funk und Hip-Hop. Geht mir genauso, sagte ich. Statt Hip-Hop, aber Country. Sachen gibt's,